Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. November 2024, ein historischer Tag, weil heute sind Wahlen in Amerika. Wir werden vor allem über das reden, Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst aber noch schnell in die Schweiz, weil in der Schweiz auch noch etwas passiert, das wir gut beobachten müssen. Dominik, um was geht's?
Ja, die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat redet über das Entwicklungshilfebudget oder politisch korrekt ITSA, Internationale Zusammenarbeit für die Jahre 2025, 26, 27 und 28. Und die entscheidende Frage ist, ob die Leute in dieser Kommission, die Außenpolitiker, ob die eine Lehre ziehen aus der Abstimmung über die 13. AHV-Rente. Du erinnerst dich, im Abstimmungskampf viele Bürgerliche haben gesagt, ich bin dafür, weil jetzt sind wir dran. Es kann nicht sein, dass der Bund immer Geld ausgibt für Corona, für Entwicklungshilfe, für die Ukraine und wir nie etwas überkommen. Das ist dann lustig, das hat auch die Vox-Analyse im Nachhinein gezeigt. Aber bis jetzt ist die Message natürlich nicht bei den Linken, schon gar nicht, aber auch bei den Bürgerlichen noch nicht angekommen. Im Ständerat ist man nicht durchgedrungen, obwohl man davon geredet hat. Insbesondere wegen der Mitte und der FDP nicht. Und ganz ähnlich könnte es heute in der Außenpolitischen Kommission ausgehen.
Gut, eigentlich müssen wir das einmal genau untersuchen. Warum die Bürgerlichen in der Mitte, ich rede von FDP und Mitte, warum die sich so schwer tun, dort zu sparen? Weil erstens, Fakt Nummer eins, und da hat man eine ganze, eine riesige Literatur. Entwicklungshilfe hat noch nie etwas gebracht. Die Bilanz ist verheerend. Wir haben 70 Jahre den ganzen Westen Entwicklungshilfe gemacht in Afrika und so weiter. Nichts ist passiert. Die Länder sind nur korrupter geworden. Und die Länder, wo es gut geht, die haben eher wenig Entwicklungshilfe bekommen. Also die empirische Evidenz ist so überwältigend. Also jeder, der ein Buch lesen kann, sollte mal ein Buch lesen. Also das ist mal das Erste. Das Zweite ist, aus bürgerlicher Sicht, das ist eine reine Klientelwirtschaft für die Linken. Der grösste Teil des Geldes bleibt sowieso in der Schweiz für irgendwelche NGOs oder Experten oder sonst irgendwelche gut meinende Leute. Alles Linke. Es ist eine linke Industrie, die man hier finanziert, so wie man die Landwirtschaft finanziert, die eine rechte Industrie ist. Der Unterschied ist aber, die Landwirtschaft gibt uns Äpfel, Birnen, Kriese, Getreide, Kühe, Fleisch, die machen etwas, während die linke Industrie einfach nichts macht. Die tun sich selber beschäftigen, die tun selber Prävention machen, die tun selber Papierli schreiben. Dass man als Bürgerlicher so einen Unsinn noch weiter finanzieren will, ist mir also so, schon sehr schleierhaft.
Ja, und es wäre jetzt die richtige Gelegenheit, oder, da wirklich etwas zu machen. Mir scheint manchmal auch jetzt aus Gesprächen, die ich gehabt habe, mir scheint, es fehlt wieder Mut. Oder? Man sagt dann, ja, du hast ja schon recht und es ist ja schon so, wir wissen es ja. Aber es fehlt am Schluss der Mut, wirklich der Gestaltungswille, um so ein bisschen ein modernes Wort zu nehmen. Es fehlt dann einfach.
Man wird natürlich auch moralisch erpresst, gell? Es ist natürlich ganz klar, man kann dann immer sagen, und ich meine, dann machen sie jetzt, ist wieder Weihnachtszeit, ist eine harte Zeit, jetzt kommen wieder die schönen Briefe von der Caritas und vom Fastenopfer und von allen diesen Vereinen, die ja sonst nichts mehr anders machen, als unser schlechtes Gewissen bewirtschaften. Und das ist natürlich für einen Politiker klar, das braucht Mut, genau wie du sagst, es braucht Mut. Aber eben vor allem braucht es Mut, weil die Linken natürlich auch in den Medien gut organisiert sind und sofort eine moralische Erpressung werden bringen und sagen, ja, das sind Unmenschen, ihr wollt da die ärmsten kleinen Kinder, die am Verhungern sind und so weiter, denen ziehen da gerade noch das Brot aus dem Maul raus. Ihr seid wirklich Unmenschen. Das ist der Punkt. Aber man muss eben deshalb sagen, ja, leset einmal Bücher. Leset einmal Bücher über die Bilanz der Entwicklungshilfe. Es gibt ganz viele Leute aus dem sogenannten globalen Süden, die uns schon lange empfehlen, hört auf, ihr macht unsere Länder kaputt. Ihr macht uns kaputt. Vor allem aus Afrika gibt es sehr viele gute, sehr intelligente Bücher über das Thema.
Ja, Tambisa Moyo zum Beispiel, nicht mehr ganz neu, aber die hat auch ganz viele Leute nachgezogen. Ich tue unten dran das berühmteste Buch Dead Aid von ihr verlinken, weil es ist immer noch aktuell. Und dann noch zur Entwicklungshilfe, weißt du, zum Betrag. Also es gibt wenig Länder wie die Schweiz, wo so viel privat Entwicklungshilfe gezahlt wird, oder? Also das ist ja immer, man tut dann immer sagen, der Staat darf da in diesem Bereich nicht sparen. Mal kann, weil man kann ja das auch den Privaten überlassen. Dass sie entscheiden, tun sie eben der Caritas oder wem auch immer, wie viel zahlen. Man kann nämlich auch ein Projekt unterstützen, weißt, wo nicht den Overhead haben in der Schweiz, wo auch nicht die ideologische Schlagseite haben, sondern wo wirklich konkret helfen. Es gibt ganz viele Leute in dem Land, wo privat oder mit ein paar zusammen, auch Rotary Clubs oder andere Vereine, wo ganz viele gute Sachen machen.
Und genau.
Ich wirklich, wir haben nichts gegen private Hilfe. Das Problem ist, wenn der Staat das Gefühl hat, er müsse mehr oder weniger 4 Milliarden im Jahr staatlich dort abschicken.
Absolut. Und das muss man wirklich, man kann das nicht genug betonen. Ein sehr guter Freund von mir. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Kontakt, das muss ich sagen. Nicht, dass er da einen falschen Eindruck bekommt. Der hat lange für die Avina Stiftung gearbeitet in Argentinien. Und die haben durchaus Resultate vorzuweisen, wie sie eben mit privatwirtschaftlichen Methoden an die Sache angegangen sind. Aber die staatliche Entwicklungshilfe, dort ist Bilanz katastrophal. Und bei den Privaten, es tut mir leid, auch dort sehr, sehr durchzogen. Und ich denke immer als Beispiel China. China ist ein Land, das null Entwicklungshilfe bekommen hat vom Westen. Nie, nie. Und hat trotzdem eine unglaublich gute Entwicklung genommen. Entwicklungshilfe ist wirklich schädlich. Und irgendwo ist ja klar, einfach Geld geben nützt ja nichts. Du brauchst Know-how, du brauchst eine Motivation. Es gibt so viele Gründe, warum das ein Land sich kann entwickeln kann und warum nicht. Aber am Kapital hat es noch nie gefehlt. Das ist nicht das Problem. Ganz viele heute reiche Länder haben früher ganz wenig Kapital gehabt. Gut. Ja gut, Dominik, wir haben abgemacht, es ist jetzt der 5. November, das sind die Wahlen in Amerika, jetzt sind natürlich in Amerika alle noch am Schlafen. Ja nein, jetzt langsam stehen sie jetzt nicht auf. Nein, stimmt gar nicht, Entschuldigung, wir nehmen das auf zu einem Zeitpunkt, wo die noch am Schlafen sind. Wenn ihr das hört, sind die meisten Amerikaner sicher schon wach, außer das sind Linke, die länger schlafen und noch ein Kind in die Krippe bringen müssen. Aber grundsätzlich sind die Amerikaner jetzt am Wählen. Und es ist der Wahltag. Der Wahltag ist früher in Amerika unglaublich wichtig gewesen, weil man eigentlich so, also fast alle haben am Wahltag gewählt. Heute ist das nicht mehr der Fall. Es gibt das sogenannte Early Voting, das wir schon lange kennen mit der Briefwahl und so weiter. Das ist nicht mehr so. Jetzt haben wir gesagt, Dominik, du tust eigentlich im Prinzip das Gespräch jetzt übernehmen. Du tust mich fragen, was in Amerika zu erwarten ist. Und ich bringe alle meine Prognosen, die immer falsch sind. Das müsst ihr wissen. Aber tschüss los.
Ja, du machst ja Prognose in deinem Sommersmemo, dass Frau Harris gewählt wird. Jetzt eben, wenn die Prognose falsch ist, dann kommt es anders. Aber sag mal, was ist genau, warum könnte es dieser Dame trotzdem länger?
Ja, ich glaube, das wissen wir schon lange. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig tight. Also, es ist sehr, sehr knapp. Die beiden Lager sind fast gleich stark in der Umfrage. Es ist immer hin und her gegangen. Es ist so fotofinish-mässig. Man kann eigentlich nicht gut sagen, irgendeiner ist jetzt wirklich klar voraus, weil liegt auch noch im Irrtumsbereich. Das sind 1% Vorsprung, 2%, 3% sogar. Das ist alles im Prinzip noch im statistischen Irrtumsbereich. Wenn sie so knapp ist, zeigt eigentlich die Erfahrung, dass Demokraten besser sind, weil sie das sogenannte Ground Game, das heisst eben am Morgen früh aufstehen, an die Türen gehen, die Leute mobilisieren, Stimmen sammeln, aber eben mit dem Early Voting hätte das schon viel früher angefangen, also das heisst Altersheim abklappern, alle genau die Counties total intensiv bearbeiten, wo man weiss, man hat eine klare Mehrheit, um dort möglichst viele Stimmen rauszuholen, damit man nachher kann in anderen Counties, wo man nicht so gut ist, eben kompensieren. Auf Deutsch gesagt heisst das jetzt zum Beispiel in den wichtigen Swing States, dass du die, vor allem die urbanen Gebiete werden von den Demokraten massiv bewirtschaftet, das machen sie gut, das haben sie schon lange gut gemacht, das haben sie immer schon besser gemacht als die Republikaner. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, es langt der Harris. Es wird, weil es ist wieder so knapp, das wissen wir auch, oder? Es geht etwa um 7 Swing States, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, North Carolina, was habe ich noch erzählt, Nevada ist noch, also und Georgia natürlich, sind ganz wenig. Und am Schluss kommt es wahrscheinlich nur auf Pennsylvania drauf an. Und Pennsylvania, da hat es ein paar grosse Städte, zum Beispiel Philadelphia, die total in der Hand sind von den Demokraten. Ihre Maschine ist sehr, sehr gut organisiert in den Städten. Das ist der Grund, warum ich das Gefühl habe, es wird ihr lange. Das letzte Mal, Biden hat ja gewonnen dank 50'000 Stimmen in diesen entscheidenden Swing States. Es ist nur am Schluss um 50'000 Stimmen gegangen, die auf die eine oder andere Seite hätten können gehen und dann wäre Trump wiedergewählt worden oder eben Joe Biden hätte dann gewonnen. Das wird jetzt wieder der Fall sein. Sehr, sehr wenig Stimmen sind wichtig. Ich bin mir der Meinung, der Trump muss einen grossen Vorsprung haben, damit er die Organisationsschwäche der Republikaner ausgleichen kann. Und das glaube ich jetzt, wenn man die Umfragen glaubt, ist das nicht der Fall, aber vielleicht irrt sich die Umfragen, das kann auch sein.
Das ist ein bisschen meine Frage. Oder? Ich meine, 2016 bei seiner letzten Wahl haben die ja nicht gestimmt, weil die Leute nicht getraut haben, in den Umfragen zu sagen, sie seien für den Trump. Ob das immer noch das Jahr so ist, das kann man bezweifeln. Aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, das vorauszusehen. Mobilisierung auf der rechten Seite, das probiert das Trump-Lager ganz extrem in den letzten Tagen. Hast du die nicht auch wahrgenommen? Gibt es die nicht?
Wohl, es gibt ja auch verschiedene Stimmen. Es ist wirklich eigenartig, oder, wenn man so liest. Dann gibt es die einen, die sagen, leck, jetzt läuft es irrsinnig gut. Und die Zahlen vom Early Voting, vor allem zum Beispiel in Georgia oder in North Carolina, die sind beeindruckend. Die Republikaner sind dort praktisch gleich auf mit den Demokraten. Sie haben nicht einen grossen Abstand. Hinweis habe ich bekommen heute Morgen, ja, in Pennsylvania haben sie nur einen Rückstand beim Early Voting von 350'000. Das letzte Mal haben sie am Wahltag einen Rückstand gehabt von 1,4 Millionen Republikaner. Das haben sie nicht können aufholen am Wahltag. Heute müssen sie einfach nur 350'000 aufholen am Wahltag, oder? Weil eben ein grosser Teil der Wähler, die Republikaner und Demokraten, haben schon gewählt. Aber dann hört man wieder das andere. Dann hört man wieder, ja, in Pennsylvania, the Ground Game, da läuft ja gar nichts bei den Republikanern. Die Demokraten erzählen, wie sie ganz allein in der Strasse sind und niemand sonst gesehen, wo sie früher noch gesehen haben. Du, ich weiss es nicht, ich bin jetzt auch nicht dort. Und das sind alles anekdotische Eindrücke, die man auch geschildert bekommt von Leuten, die eben auch nicht alles übersehen. Also, ja, wir werden es sehen. Es wird, also, das ist so banal. Es wird wahnsinnig knapp. Und das allein, muss man vielleicht auch mal betonen, ist natürlich eine unglaubliche Überraschung, weil vor 4 Jahren, wer hätte das gedacht, dass der Donald Trump noch einmal so nah an die Präsidentschaft kommt? Schon nur das ist eigentlich ein unglaublicher Erfolg. Aber zeigt auch die Misere in diesem Land. Oder? Das muss man ganz klar sagen, dass Demokraten, und das sage ich überall und die Leute sind dann ganz baff, dass die Demokraten so einen Sieg, den sie 2020 reingeholt haben, so verspielen, dass sie nach 4 Jahren so abgewirtschaftet haben, dass die Hälfte der Amerikaner wieder finden, komm, wir probieren es noch einmal mit dem verrückten Trump, wo ja wirklich gewisse Schwächen hat, was Kommunikation betrifft. Und er erzählt wirklich viel Seich. Und er ist ein spezieller Charakter. Oder? Da kann man wirklich geteilter Meinung sein. Dass so eine nochmal eine Chance bekommt, liegt nur daran, dass der Joe Biden auf der ganzen Linie und Kamala Harris eben auch auf der ganzen Linie versagt haben. Sie haben total versagt. Es gibt praktisch nichts, auch wenn sie es jetzt immer behaupten. Es gibt eigentlich nichts, was ihnen richtig gelungen ist. Und das, glaube ich, ist das Hauptthema heute. Oder? Dass Demokraten hätten alles gut können machen, wenn sie vor 4 Jahren eben gesagt hätten, wir machen da, was der Joe Biden eigentlich versprochen hat. Der Joe Biden hat versprochen, ich bin ein Unifier. Ich kann das Land wieder einigen. Ich bin erwachsen. Ich bin nicht mehr, jetzt ist fertig mit dem Theater im Weißen Haus. Und es ist eigentlich genau gleich weitergegangen. Es ist einfach noch ein demokratisches Theater geworden. Und vor allem ist er so stark nach links gegangen, weil er hat müssen, oder? Er hat natürlich viele Sachen dem Bernie Sanders und dem linken Flügel versprochen. Er hat viel zu links regiert für ihn selber. Er war nämlich selber immer ein Zentrist, ein Opportunist eigentlich. Das war nicht ein Linker, der Joe Biden, als Senator. Und er war ja sehr lange Senator gewesen. Ja, hätte er das gemacht, wäre heute Trump tot sicher nicht wieder zur Wahl.
Also du hast ein gespaltenes Land und bei uns sagt man immer, die Spaltung kommt vom republikanischen, vom Trump-Lager her. Aber es ist natürlich richtig, die andere Seite, die progressive, demokratische Partei, die immer progressiver geworden ist, schon in den Obama-Jahren und dann unter Trump als Reaktion auf ihn natürlich auch, das ist auch ein Teil vom Problem. Wäre denn die ganze Geschichte anders, wenn es andere Kandidaten hätte? Also zum Beispiel, wenn jetzt auf der republikanischen Seite ein Nikki Haley oder ein Glenn Youngkin, so ein bisschen die alte Garde antreten wäre, würden die eher gewählt als ein Trump? Was meinst du?
Ist wirklich noch schwer zu sagen, weil Trump schon unglaublich viele neue Wählerschichten anspricht, die Republikaner früher noch gar nicht können ansprechen. Also meine, es ist völlig offensichtlich, dass eigentlich die ganze Arbeiterschicht gespalten ist. Also ein ganz grosser Teil von der Arbeiterschicht geht jetzt zu den Republikanern. Früher war das ganz klar alles demokratisch gewesen. Und zwar eben, ich sage es extra, Arbeiterschicht, das sind alle. Das sind die Schwarzen, das sind die Hispanics und das sind die Weißen. Alle, die wirklich finden, hey, ich habe nicht so viel Geld pro Monat, ich muss auf die Rechnungen schauen und so weiter, die werden alle nicht alle, aber ein grosser Teil von denen wird jetzt republikanisch wählen, Trump, und das ist neu. Ein J.D. Vance, wenn der in 4 Jahren antritt und wenn der Trump heute verliert, ist das ziemlich sicher, dass der J.D. Vance antritt. Über den er Kandidat wird, ist eine andere Frage, aber der hat die gute Chance. Der geht ja ganz stark in das Lager rein. Das ist eigentlich wie eine neue Art von Republikaner. Und viele von den Republikanern, die jetzt noch in Frage wären, wären eben nicht so gut gewesen im Mobilisieren von diesen Leuten. Oder? Natürlich hat der sogenannte Trumpism viele von diesen Leuten auf sicher jetzt können mobilisieren, unabhängig von Trump. Man sieht es ja eben auch am J.D. Vance, er hat eine ganze Schule gestiftet, er hat jetzt viele Leute, die ähnlich sind wie er, Inhalt. Ah, der Ron DeSantis ist also natürlich ein Trumpist, oder? Das ist gar klar. Also von dem her, ich finde es noch schwer zu sagen. Wall Street Journal sagt immer, ja, wenn er einen genommen hätte, der eben nicht der Trump ist, dann hätte er mal leicht gewonnen. Kann sein. Aber gleichzeitig muss man halt schon sagen, Trump ist ein absolutes Phänomen für die Leute, die ihn gerne haben. Und das ist halt die Hälfte der Amerikaner. Die haben ein unglaubliches Verständnis für die spezielle Art von Charisma, wo es eine sehr amerikanische Art ist von Charisma, wo einmal lustig ist und einmal einfach irrsinnig. Aber die Leute, die wählen Trump und nur Trump. Also von dem her, ich finde es noch schwer zu sagen.
Aber er hat damit auch vor allem Frauen oder auch so Vorstädte-Leute, hat er natürlich schon den Republikaner unzugänglich gemacht. Oder? Ich meine, ein J.D. Vance ist weniger extrem, auch rein so charakterlich und auch weniger extrem in seinen Äußerungen. Oder? Darum ist es dann vielleicht in 4 Jahren schon ein bisschen etwas anders. Aber sag mal, wird ein Trump, wenn er nicht gewählt wird, wenn du gleich einmal recht hast mit deiner Prognose, wird der Trump die Nichtwahl akzeptieren? Was meinst du?
Ich glaube schon, ich glaube, es ist vorbei. Also ich glaube, es ist noch interessant, wenn man schaut, Nigel Farage hat ja so den Engländer, der eine wahnsinnige Rolle gespielt hat im Brexit und so weiter, wo sehr ein enger Freund ist mittlerweile von Donald Trump, der also gut informiert ist, der ratet ihm ja, heute Telegraph, heute, er soll dann also wirklich, wenn er verliert, einfach Golf spielen und aufhören. Und ich glaube, er würde den Rat nicht einfach so geben, wenn er ganz andere Signale hätte. Ich glaube, für den Trump ist auch klar, erstens, das hat er ja gesagt, in 4 Jahren komme ich nicht mehr. Also ich glaube, das ist die letzte Wahl, die er anstrebt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch einmal so passiert. Aber du, wir wissen es nicht. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie der Ausgang ist, selbstverständlich. Wenn es ganz, ganz knapp ist und wenn es irgendwie wieder halt so ein bisschen lusche Geschichten gibt. Und die gibt es halt immer wieder. Da muss man schon ehrlich sein, Amerika hat immer, also es ist seit es Amerika gibt, ist immer ein bisschen manipuliert worden oder auch ein bisschen mehr manipuliert worden. Das ist nichts Neues. Also ich erinnere immer an John F. Kennedy. John F. Kennedy wäre nie gewählt worden, wenn sein Vater Joe nicht mit der Mafia in Chicago einen Deal gemacht hätte und Mafia in Chicago. Und das ist dann damals noch ein bisschen einfacher gewesen. Die haben dann wirklich ganze Lastwege von Stimmzettel ins Wahllokal gefahren und dann ist schwuppdiwupp, ist der Kennedy nachher in Chicago ganz gut gewählt worden. Ganz komisch ist das gelaufen. Also, Entschuldigung, das hat es ja in Amerika immer schon gegeben. Aber was ich noch will sagen, ist wegen, das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast, wegen Polarisieren. Das ist ja genau gleich wie bei uns. Das ist nämlich ein Links-Narrativ. Die Linken haben es geschafft, dass sie, die ja 1968 angefangen haben, mit dem aggressiven Politstil, wo sehr, sehr persönlich wird, wo sie die Leute wirklich direkt angreifen und wo sie vor allem auch den Gegner, den politischen Gegner immer moralisch absetzen, oder? Als Ausbeuter, als Verschwörer, als ich weiss nicht was, als Ausländerfinder und so weiter. Das ist eine linke Art von Politisieren, die die Linken erfunden haben. Und nachher, wo dann die Rechten das aufgenommen haben und reagiert haben, bei uns war das die SVP unter dem Christoph Blocher, hat man plötzlich behauptet, es sind die Rechten, die polarisieren. Es ist in Amerika genau gleich. Ich meine, die Leute, die sich noch erinnern können, wie ist der Ronald Reagan als Vollidiot bekämpft worden? Wie haben die Medien in Amerika auch den Reagan hingestellt, als wäre er ein Schwerverbrecher, einer, der den Krieg auslöst, der den Dritten Weltkrieg herbeiführt, wo er gesagt hat, die Sowjetunion sei das Empire of Evil. Sie sind ja durchgedrüllt, haben sie ja gefunden, das ist ganz schlimm. Und bis jetzt ist eigentlich fast jeder republikanische Kandidat ist so dargestellt worden, wie man jetzt Trump auch darstellt. Beim Trump ist sicher am extremsten, da gebe ich zu. Aber ich meine, was hat man über den George W. Bush gesagt? Was hat man sogar über den Mitt Romney, der wirklich weiss Gott ein totaler Zentrist war, fast ein zarter Mann. Wie hat man den denunziert? Also von dem her, auch wenn jetzt ein anderer da gewesen wäre, ein anderer Republikaner, würde ich sagen, Demokraten hätten so krass reagiert wie jetzt auch. Und es geht eben auch, das grosse Thema ist, das wir ja auch immer werden einfach besprechen. Das grosse Thema im Westen ist, dass Bürokratie, dass die Verwaltung so stark geworden ist, das ist die grösste Macht in unseren Ländern. Das ist die grösste Macht. Und sie ist unkontrolliert. Und sie ist nicht demokratisch legitimiert. Und sie spielt mit den Politikern. Und die Verwaltung, auch bei uns, hat ein enormes Interesse, dass sie einen Präsidenten bekommen oder einen Bundesrat, der nach ihren Regeln spielt. Und diese Regeln heissen im Prinzip, dass die Verwaltung alles besser weiss und die Verwaltung setzt die Politik um, so wie sie es wollen. So wie wir es jetzt erleben beim Albert Rösti, wo man ja merkt, wie aus der Verwaltung raus jetzt Widerstand geleistet wird gegen den Autobahnausbau. Das ist unglaublich. Das darf nicht sein. Der Albert Rösti ist gewählt, während die Beamten alle nicht gewählt sind. Die sind angestellt. Das sind Angestellte, die Minderheitenmeinungen vertreten, aber die darstellen, das wären es Mehrheitsmeinungen. Und das ist in Amerika genau das Gleiche. Und in Amerika ist es eigentlich noch viel, viel extremer. Dort ist die ganze Bundesverwaltung, also ähnlich wie bei uns, ist demokratisch beherrscht, vollkommen von A bis Z. Auch Geheimdienste sind völlig beherrscht von den Demokraten, das hat man ja dann auch gesehen, überall. Und die, und das ist eine grosse, grosse, grosse Macht, die haben kein Interesse über zu haben, wo die Macht einschränken will. Und solange sie bei den Republikanern merken, die Republikaner wollen das jetzt, und das ist das Verdienst von Trump, oder? Dass der Trump das viel stärker auf den Punkt gebracht hat als alle Republikaner vorher. Der Deep State als Thema ist schon erst richtig mit dem Trump gekommen, und er hat recht. Die Kräfte wollen alles, alles, alles machen, damit das nicht passiert, dass sie einen Präsidenten haben, der nicht mehr nach diesen Regeln von der Verwaltung spielt. Und Harris wäre genau eigentlich Kandidatin natürlich von der Bürokratie, die genau das nachher macht, was die Bürokratie will.
Oder abgesehen von den Sachen, die man jetzt liest im Wahlkampf, wer wieder was gesagt hat, wer was für Haustier ist oder wer lügt oder weiss nicht was. Ich meine, das ist schon sehr verzerrt, wie man bei uns darüber berichtet. Weil, ich meine, es gibt schon wirklich zwei verschiedene Konzepte, die Amerikanerinnen und Amerikaner zur Auswahl haben. Das eine ist mehr Staat, höhere Steuern, mehr Regulierung und so weiter. Und das andere ist weniger Staat, tiefere Steuern. Und ganz klar, das sind zwei Konzepte. Also von dem her ist es eben schon auch eine Auswahl, die man hat. Also es ist nicht so, dass beide gleich sind. Und die Debatte, die findet, wenn man ein bisschen amerikanische Zeitungen liest, und zwar viel, die Debatte findet aktuell statt und von dem her ist schon, also ich sehe es auch nicht so schlimm, natürlich wird im Wahlkampf übertrieben, aber am Schluss, die Amerikaner gehen jetzt wählen, sie wählen eins von zwei Konzepten und sie werden mit den Folgen müssen leben, oder? Und es gibt aber genug Checks and Balances, also eben, es sieht ja aus, der Senat könnte republikanisch werden, möglicherweise, im Repräsentantenhaus ist es ein bisschen offener und so. Also Amerika geht nicht unter, wer auch immer gewählt wird, sondern man hat eine Auswahl.
Genau, also Amerika geht sowieso nie unter. Untergehen die Chinesen oder die Russen.
Genau.
Das ist, oder die Iraner. Da muss man einfach überhaupt keine Angst haben. Auch hier in Europa muss man keine Angst haben. Amerika ist die älteste Demokratie, abgesehen von der Schweiz. Aber ich gebe zu, formell sind wir erst so seit 1848 so richtig tiptop organisiert. Aber eigentlich haben wir eine längere Tradition. Aber ist ja gleich. Amerika ist die älteste Demokratie und hat bis jetzt, so wie das der Churchill einmal gesagt hat, immer, immer alles richtig gemacht, nachdem sie zuerst alle anderen Optionen ausprobiert haben. Und das ist, glaube ich, wirklich da, was in Amerika immer wieder stimmt. Von dem her muss man da nicht so eine Angst haben. Und ich glaube auch, du hast recht, es ist eine Richtungswahl. Es ist falsch, wenn man das Gefühl hat, ja, da geht es eigentlich nur um zwei verschiedene Persönlichkeiten. Überhaupt nicht. Da geht es um eine Richtungswahl. Und einfach auch die Leute, die Amerika nicht so gut kennen, die Amerikaner sind genauso intelligent wie wir Schweizer. Sie sehen auch, dass der Trump ein Rüppel ist. Die sehen auch, dass er problematische Sachen sagt, die nicht stimmen und so weiter. Sie sehen auch, dass er ein komisches Verhältnis hat zu gewissen Institutionen. Sie sehen auch, dass er bei der Demokratie ab und zu Sprüche macht, die einfach nicht gehen. Aber es geht genau um die Richtungswahl. Sie wissen, andere Sachen sind eigentlich wichtiger. Und ich glaube, ich will es noch ein bisschen zuspitzen. Es ist an sich nicht nur die Richtungswahl zwischen Liberalen, du hast das liberale Programm der Republikaner stark betont, und einem eher etatistischen, sozialdemokratischen Programm. Das stimmt. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, und da geht es ja bei uns auch, es ist Demokratie. Wir haben im Westen ein Problem mit einer Bürokratie, die unglaublich stark geworden ist und unsere Demokratie aushöhlt, von innen aushöhlt. Ob jetzt das Rahmenabkommen ist, wo das probiert, ob das die UNO ist, die OECD, ob das die EU ist, ob das unsere eigene Bundesverwaltung ist, das ist das Hauptproblem. Die Elite, die technokratische Eliteherrschaft, die nicht mehr demokratisch legitimiert ist. Das ist das Thema unserer Zeit und dass Amerika als erstes Land, dass es so digital muss entscheiden und tut entscheiden, spricht ja für Amerika und zeigt auch, wie wichtig Amerika ist für den Westen. Es ist das Land, wo immer alles vorgibt. Das muss, deshalb sind wir ja, warum haben wir jetzt da eine halbe Stunde drüber geredet? Es gibt kein Land, wo wichtiger ist, und es gibt kein Land, wo faszinierender ist, und es gibt auch kein Land, wo Leute wohnen, wo so sympathisch sind, so intelligent, so kommunikativ. Also ich muss ehrlich sagen, Amerika ist eine grosse, grosse Liebe von mir, ganz eine grosse Liebe, und ganz gleich, was sie wählen, ob Harris oder Trump, ist mir gleich. Amerika bleibt das beste Land der Welt, abgesehen natürlich von der Eidgenossenschaft, aber das ist nur für Gourmets. Da muss man wirklich, da muss man ein bisschen rauskommen, dass man das kann schätzen kann. Ja gut, ich glaube, das war Bern einfach von dem 5. November 2024. Jetzt ist es so, die ganze Nacht über werden ihr versorgt von uns. Janik Güttinger macht einen Live-Ticker. Alles, was passiert und so weiter, könnt ihr auch auf dem Nebelspalter anschauen. Könnt ihr am besten neben dem Fernseher den Nebelspalter aufschlagen. Das Erste. Das Zweite ist, ich mache ein Memo, wo der Mann wie üblich am 6. Uhr kommt. Kann natürlich nicht garantieren, dass die Resultate dann schon vorliegen. Eher wahrscheinlich nicht. Probieren dann das schon ein bisschen zu analysieren, was man schon sagen kann, was man schon sieht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das Resultat haben am 6. Uhr. Nachher geht es weiter. Wir werden dort sicher mal natürlich wieder Bern einfach machen. Zur gewohnten Zeit, aber je nach Sensationsgrad kann das auch früher sein. Müssen wir mal schauen. Vielleicht ist es sogar in der Nacht. Sehen wir dann. Bleibt dabei, schaltet ein, schaut, was auf nebelspalter.ch läuft. Es ist eine interessante, historische Nacht. Das auf jeden Fall. Und in dem Sinn, das ist es gewesen. Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr uns abonnieren wollt, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das würde uns freuen. Das ist die beste Art, uns zu unterstützen. Und zweitens, nie sich entschuldigen, wenn man nicht links ist. In dem Sinn, einen guten Tag.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.